Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Das Jahr neigt sich dem Ende, aber wir liefern für euch noch eine weitere Folge von unserem MLS-Podcast hier auf meinsportpodcast.de. Und wenn ich von wir spreche, dann meine ich natürlich nicht nur meine Wenigkeit, sondern auch Anne.
Schönen guten Tag.
Und Vincent. Hallo. Habt ihr denn die Weihnachtsfeiertage genießen können? Ich meine, lag bei euch Schnee oder war es auch eher schrallender Sonnenschein?
Angetaut.
Bei uns hieß eigentlich, es soll schneien, aber tatsächlich lag am Ende kein Schnee. Aber vielleicht ja nächstes Mal. Aber wir unterhalten uns hier nicht über das Wetter, sondern über die MLS. Und nach dem MLS-Cup-Finale ist ja vor dem MLS-Super-Draft. Der schon an. Für alle, die nicht wissen, was der Draft ist, eine kurze Erklärung. Und zwar, stupide gesagt, ist es der Tag, an dem die Vereine, also alle 30 Teams der MLS, Spieler verpflichten können. Was sind das für Spieler? Das sind jene Spieler, die sich für diesen Draft angemeldet haben. Der Großteil sind College-Absolventen. Ähnlich zu vergleichen mit dem Draft in der NFL, NHL und so weiter. Aber man muss dazu sagen, die Spieler sind ja um einiges älter als jene, die jetzt in der U19 von Bundesligisten spielen. Deswegen kann man das vom Alter her auch nicht vergleichen. Und auch die Qualität, darüber kann man sich jetzt ein bisschen streiten, aber darauf kommen wir im Laufe der Folge zu sprechen.
Aber ich muss dir widersprechen. Die Spieler, die gedraftet werden, sind nicht älter, weil wenn man sich das mal im Laufe der Jahre jetzt angesehen hat, dann fallen zwei Sachen auf.
Nicht immer.
Frank Diamaya. Ja, es gibt vereinzelte Ausnahmen. Aber Punkt 1, der häufigste Faktor, gerade in den Top 10 an Spielern, die gedraftet werden. Und das sind die Spieler, die höchste Wahrscheinlichkeit haben, dann bei einem MLS-Team auch im Laufe der Saison Einsätze zu bekommen. Alle Spieler, die später, oder fast alle Spieler, die später gedraftet werden, haben eine viel niedrigere Chance, landen meistens eher in der MLS Next Pro, wenn überhaupt. Aber diejenigen, die in den Top 10, sagen wir in den Top 20 sind, haben nahezu fast alle den Adidas Generation Vertrag und sind in der Regel 18, 19 Jahre alt. Ganz wenige 20 oder 21, aber die meisten sind wirklich noch sehr, sehr jung. Und der Faktor 2, der auch interessant geworden ist, dieses Jahr vor allem, die meisten Spieler, die gedraftet wurden, gerade in den vorderen Plätzen, waren oftmals Spieler, die schon aus den Akademien, aus den MLS Next Pro Teams kamen. Heißt, die haben dort längst in der MLS Next Pro gespielt, haben dann am College auch gespielt, weil sie angefangen haben zu studieren und sind jetzt auch relativ häufig von ihren ursprünglichen MLS Next Pro Teams gedraftet worden. Das haben wir bei Nashville zum Beispiel, gab es ein paar Übereinstimmungen. Also die Spieler sind etwa so alt in der Regel wie die U19-Spieler.
Wobei man dazu sagen muss, dass das laut Draftliste, klar, du hast natürlich recht, aber ich habe auch nicht gesagt, dass alle Spieler Mitte 20 sind oder Anfang 20, sondern dass es halt auch Spieler gibt, die existieren. Und du hast ja keinen jungen Spieler, der 23 ist. Der spielt dann zwar U23 oder halt in der zweiten Mannschaft, aber ja, egal. Versteifen uns jetzt nicht auf irgendwelche Details. Vincent, da dein Team ziemlich früh draften durfte, beziehungsweise ziemlich weit hinten stand, darfst du mal deine Draftnote für Sporting abgeben.
Meine Draftnote für Sporting?
Keine Ahnung.
Ich weiß nicht, was die ganzen College-Spieler können. Aber die Positionen sind schon mal nicht schlecht. Mal gucken, was daraus gemacht wird. In den letzten Jahren hat man die Draft-Spieler der ersten drei Runden meistens immer unter Vertrag genommen. Und es lief immer aus ein paar Kurzeinsätzen der ersten und zumeist Einsätzen in der MLS Next Pro hinaus. Deswegen werde ich jetzt einfach mal schätzen, dass es dieses Jahr nicht anders sein wird. Aber.
Und ihr habt einen deutschen Spieler gedraftet.
Genau, in Runde 3.
Den einzigen.
Haben wir, genau, hat Kansas den einzigen deutschen Spieler. Ein Wunder, dass ein St. Louis nicht geholt hat. mit Leon Kühn. Von Maryland ist er gekommen. Leon Kühl, sowas. Und ja, Runde 3, Pick 64. Mal gucken, ist Mittelfeldspieler, zentral, defensiv kann er. Hat, bevor er bei Maryland war, in der U19 von Leverkusen gekickt und ist auch eben erst 20 Jahre, also noch in einem super Alter. Von dem her, ja, mal gucken, was noch draus wird. In Runde 2 eben war es mit Anthony Samways. Ja, ist halt ein Verteidiger Ohio State, und Runde 1 Jansen Miller ist Verteidiger und kommt von Indiana. Deswegen, ja, wie gesagt, ich kann nicht viel sagen, die Positionen sind nicht schlecht, weil wir Defender unbedingt brauchen, aber ich denke jetzt mal nicht, dass das irgendwelche sein werden, die eine große Rolle spielen werden, außer da gibt es eine Big Surprise, Überraschung oder so. Runde 1, Pick 8 könnte durchaus eben vielleicht ein bisschen paar mehr Einsätze bekommen. Mal gucken, wie sie sich schlagen. Ja.
Interessant an Köhl ist übrigens auch, dass er ja erst seit einem Jahr in Maryland ist, bevor er noch U19 gespielt hatte. Genau. Und dementsprechend auch noch nicht mit der Uni fertig ist. Das heißt, er ist auch so ein klassisches Beispiel von einem Spieler, wenn er dann den Vertrag unterschreiben wird, das steht ja noch lange nicht fest, der anfängt bei einem Team schon zu spielen, weiterhin, zumindest ist das die Regel, weiterhin studiert, nebenbei dann sozusagen seinen Abschluss macht, aber schon zu einem Team gehört. Und das ist immer häufiger in den Drafts, dass sie wirklich die jüngeren Spieler nehmen und gar nicht mehr diejenigen, die schon fertig sind, weil die sind halt 23 in der Regel.
Eben, und da ist halt dann die Entwicklung auch noch nicht mehr so krass. Also kleine Entwicklung gibt es immer noch, aber die müssen halt dann schon vornherein richtig stark sein. Oder was heißt stark, halt dementsprechend das Können. Wenn du jetzt im Gegensatz einen 19-, 20-Jährigen nimmst, der hat halt dann doch nochmal eben diese 3-4 Jahre Entwicklung vor sich, die man den jungen Alter definitiv hat. Und wenn er dann davor schon das gewisse Können hat, sind diese Spieler im Endeffekt weiter, beziehungsweise kann man mit denen vielleicht mehr erreichen, wie mit eben schon etwas älteren Spielern. Das ist ja eben auch genau dieser Grund, wieso Teams auch viel mehr auf Academies anstatt auf Drafts setzen, weil du da eben deine jungen Spielern mit 17, 18, 19 so entwickeln kannst, dass die eigentlich ein bisschen wertvoller sind.
Ja, vielen Dank, Vincent. Was glaubst du, wer von den drei wird am ehesten ein Spiel machen dürfen?
Ich würde da ganz langweilig auf unseren ersten Pick 8 setzen, weil es halt einfach tendenziell ist bei den Top 10 Picks, dass die auch tendenziell eben die meisten Einsätze in der MLS immer bekommen die letzten Jahre. Da tauchen dann doch immer wieder Draftspieler auf, die mittlerweile Stammspieler sind oder rotieren regelmäßig oder regelmäßige Einsätze bekommen. Deswegen denke ich mal, dass Jansen Miller müsste es gewesen sein, dass er am ersten seine Einsätze bekommt. Ich würde jetzt auch einfach mal schätzen, dass bis jetzt jedes Jahr so war, dass auch dieses Jahr alle drei zumindest ihren Vertrag bekommen und dann hauptsächlich erstmal Next Pro kommen und dann, ja, hoffe ich einfach mal, dass auch Einsätze in der ersten Mannschaft folgen, wenn eben die Leistung stimmt. Und bei Jansen Miller könnte ich es mir gut vorstellen. Aber ich weiß jetzt nicht, was er kann, wie gut er ist. Ist jetzt reine Gefühlssache. Ich hoffe natürlich auch, dass unser Deutscher Leon Kühl paar Einsätze bekommt, wäre natürlich sehr cool. Ja, mal schauen.
Ja, du hast natürlich recht. Ich meine, hierfür getraftet wirst, ist das Beste, sind deine Chancen. Ich mach mal gerade weiter mit meinen Sounders. Wir haben in der ersten Runde Ryan hier getraftet. Mittelfeldspieler von West Virginia. War tatsächlich früher in der Jugendakademie von den Rapids und von Charlotte. Ja, es gibt leider zu wenig Infos über die Spieler oder irgendwie was, worauf man sich orientieren kann. Ich meine, das Problem ist ja seit Jahren da, das spreche ich auch regelmäßig an. Ich finde das so ein bisschen schade, dass du so ein bisschen die Spieler so hierzulande nichts mitbekommst. Ich meine, klar, aus uns drei wird interessiert ist, welche große Menge, da schaust du lieber auf irgendwelche 18-Jährigen und dann sitzt der Lamine Yamal und so weiter. Also, ich kann es natürlich verstehen, aber wäre natürlich cool, wenn du ein bisschen mehr hättest.
Aber das hatte die MLS übrigens früher auch besser gemacht. Zum einen fand ich, war der Draft dieses Mal, der kam sehr überraschend.
Da also kam klar, kaum der Termin stand. Ich dachte immer, der wäre im Januar.
Ja, war er ursprünglich auch mal, aber sie haben es jetzt offensichtlich vorgezogen. Ich glaube, letztes Jahr war der auch schon im Dezember gewesen. Aber sonst haben sie immer noch Werbung dafür gemacht und früher war das ein Riesending gewesen, dieser Draft. Aber diesmal war das so, oh wie, heute Nacht ist gedraftet worden. Weil es einfach quasi gar keine Ankündigung gab. Wie gesagt, irgendwo stand der Termin mit Sicherheit. Aber das war dieses Mal für die MLS kein Ding. Und früher hast du über die Spieler überhaupt noch Infos finden können. Du konntest auf ihre Profile klicken, die sind extra angelegt worden. Und dann wusstest du, wo der Spieler her ist, was er schon bis dato gemacht hat. Das ist alles nicht mehr. Also es ist echt schwer, da Infos zu kriegen.
Als zweiten Spieler, das freut mich tatsächlich vom, ja, vom, von der Lokalität, das sage ich jetzt mal. Und zwar Demian Alvarez ist ein Verteidiger oder Defensivspieler, ist aber aus Seattle tatsächlich. Also war auch dort auf der Highschool und so weiter, hat bei Ballard FC auch mal gespielt, ist auch in Seattle der Verein. Da könnt ihr mal drei Folgen zurückspringen, da reden wir kurz über das coole legendäre Trikot, wo bei mir und Vincent im Schrank hängt. Und dann haben wir noch einen dritten Spieler, und zwar Trace Terry. Ist ein Stürmer. Hat mal bei der Crew ein bisschen gekickt. Und ansonsten, ja, schwierig. Also, ich glaube auch, dass er derjenige ist, der ein bisschen weniger Chancen hat. Gerade weil es ein Stürmer ist. Ich glaube, da holen wir eher einen neuen DP. Vielleicht. Ansonsten, schwer zu sagen. Ich glaube, es setzt sich keiner durch in dem Jahr. Anne.
Ja. Was die Red Bulls beim Draft gemacht haben?
Ja.
Nix. Die haben nicht gedraftet. Perfekt. Genauso wie Philly, weil denen das völlig egal ist, weil sie gute Jugendakademien haben und ihre Nachwuchsspieler aus den Akademien holen. Und die letzten Jahre, also zumindest bei den Red Bulls weiß ich's, hatten sie einfach keine guten Erfahrungen mit ihren Drafts, die nahezu allesamt, glaube ich, wenn überhaupt, in die MLS Next Pro-Mannschaft gegangen sind. Da sind sie größtenteils immer noch. Aber die wirst du nicht wirklich in der Liga sehen. Wie gesagt, die Jugendakademien sind das große Ding mittlerweile. Und der Draft wird immer uninteressanter. Und unwichtiger vor allem.
Das merkt man ja eben, wie gesagt, schon an der Werbung, dass da einfach dieser Draft nicht mehr das ist oder diese Magie hat, wie er es eben auch in den anderen US-Sportarten hat. Einfach weil im Gegensatz zu anderen US-Sportarten der Fußball eben diese Akademien besitzt. Das gibt es nicht beim American Football, gibt es nicht im Baseball. Da beruht eben diese ganze Nachwuchsarbeit eben auf dieses Draft-System. Und das ist eben im Fußball nicht so. Ist auch schwierig gewesen, das so zu lassen, weil es eben von Europa her oder von der ganzen Welt eben mit den Akademien geht. Und es ist halt einfach nicht so easy, das dann nur in der USA nicht so zu machen. Vor allem, wenn man wettbewerbsfähig bleiben möchte als Liga. Und da hat man eben die Chance, bei der Akademie viel mehr und bessere Spieler zu bekommen, wie einmal im Jahr diese drei, vier Spieler im Draft, wo vielleicht dann auch nur ein oder zwei eine Qualität hätten vielleicht. Von dem her ist es einfach lukrativer, das Angebot. Und ich verstehe die Teams. Irgendwie ist es halt schade, weil so ein Draft-System in den USA ist schon cool. Und irgendwie, ich möchte auch irgendwie, dass der Draft bestehen bleibt, aber man muss es irgendwie schaffen, dass der sinnvoller wird oder wieder mehr Aufmerksamkeit bekommt. Die Frage ist halt nur, wie man das machen möchte. Weil die Akademien sind einfach das bessere Mittel. Du bekommst die besseren Spieler raus.
Es gibt übrigens zwei Teams, die waren ordentlich shoppen beim Draft. Das waren die Rapids mit 9 Spielern und das war Real Salt Lake mit 8 Spielern.
Das ist mir auch sehr aufgefallen.
Du musst ja, musst es ja so denken. Je mehr Spieler du holst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas Brauchbares dabei ist. Aber wirklich, wenn du, überleg mal, du hast 4 Picks in der ersten Runde. Ich glaube, du bist in. Ah, warte, sorry, 4 ist eine Beleidigung. 5. 5. Natürlich nutzt du die dann. Ich meine, du hast sie ja, um sie zu nutzen.
Mhm.
Aber da könnte ich mir echt vorstellen, dass einige gutes Potenzial mitbringen.
Oder ich, aber...
Zumindest bei den Rapids.
Sie hatten ganz viele Trades in den Jahren zuvor, wo ihnen dann zusätzlich immer noch ein Draft-Pick gegeben wurde.
Mhm.
Und dann ist ihnen aufgefallen, so scheiße, wir haben jetzt 5 Picks in der ersten Runde. Was machen wir jetzt damit? Traden will auch keiner?
San Diego, wollt ihr vielleicht unsere 5 Erstrunden-Picks zu euren First-Round-Pick? Ihr braucht doch Spiele.
Also, wie gesagt, am interessantesten fand ich tatsächlich das Matching von Philly und den Red Bulls, die einfach wirklich gesagt haben, nope, gar keinen Bock, wir sind nicht dabei. Und die halt wirklich niemanden genommen haben. Aber ich weiß auch gar nicht, ich glaube, sie hatten gar keine Picks, weil sie offensichtlich sämtliche Picks vorher getradet haben.
Gut, Philly macht es ja schon seit Jahren. Da ist es ja schon immer so. Und die Red Bulls haben jetzt, glaube ich, letztes Jahr hatten sie ja auch noch gedraftet, ne? Die haben sie halt
ja, ich glaube,
Jahr...
da hatten sie 3 oder so.
Ja.
Und also es ist wie immer gewesen.
Ja, es ist, wie gesagt, bei Kansas ist es auch nicht anders, weil Kansas hat auch noch eine relativ gute Jugendarbeit oder eine der besseren der Akademie. Deswegen, da kommen auch jedes Jahr, wenn man denkt, zu Davis, Caden Perry und oder mittlerweile spielt er, glaube ich, bei Charlotte mit Lindsay, da kommen immer wieder junge, starke Spieler raus, Felipe Hernandez und so weiter. Jetzt diese Saison Vargas, der auch ziemlich schnell rausgekommen ist, ist halt.
Aber dann verstehe ich das Handling von Real Salt Lake nicht, die ja auch eine sehr gute Jugendakademie haben, ja auch schon Spieler nach Europa gebracht haben, aber sich dann da 8 Spieler im Draft holen.
Naja, es kann ja sein, dass sie vielleicht merken, dass sie einen etwas schwächeren Jahrgang haben, gerade in der Jugend, und dass sie das sozusagen ausgleichen wollen. Entweder, ja, dass halt einfach von der Qualität mal ein etwas schwächerer Jahrgang ist, und dann möchte man damit die Lücken einfach mit den Draft-Spielern stopfen. Oder eben, ja, gut, es kommt erstmal nichts nach. Vielleicht bekommen wir dann über Draft was. So, das kann, also das wäre für mich so die logischste Antwort einfach. Weil, wie gesagt, Sinn macht es keinen, wenn man jetzt sieht, oh cool, jetzt haben wir wieder einen geilen Jahrgang, jetzt kommen wieder ein paar Jugendspieler wie die letzten Jahre. Dann macht es natürlich keinen Sinn. Deswegen denke ich einfach mal, dass der Jahrgang jetzt aktuell nicht so stark ist und die talentierten Spieler, die aktuell verfügbar sind aus der Academy, schon eben ihre Spiele machen oder ihre Trainings bekommen. Und dann, ja, dieses Jahr einfach so überbrückt. Weil die Rapids, weiß ich, die haben ja nicht so einen starken Jugendkader. Zumindest ist mir jetzt da nicht so bekannt, dass die jetzt Talente raushauen wie andere Teams wie Dallas, Salt Lake, Red Bulls, Philly und so weiter. Deswegen, bei den Rapids finde ich es dann verständlich.
Aber die haben, also eigentlich finde ich die Jugendakademie der Rapids auch nicht so schlecht. Da gibt es irgendwie andere Teams, die negativer auffallen.
Ja, ich sage jetzt nicht, dass es die schlechteste ist, aber die sind jetzt auch nicht bei den Top-Akademien dabei. Also,
ja.
Ich würde jetzt die Rapids ins bessere Mittelfeld einordnen.
Wir könnten übrigens noch ganz kurz über das Transfermarkt-Interview sprechen.
Mhm.
Weil einer der deutschen Spieler, die hätten gedraftet werden können, Luca Nicolai, hat mit Transfermarkt ein Interview gehabt. Mit dabei war auch Martin Zaluk. Der ist Agent und Experte für College-Fußball. Und sie haben sich so ein bisschen über den Draft unterhalten und was für eine Möglichkeit besteht, auch welche deutschen Spieler dieses Jahr im Draft mit angemeldet sind. Wie gesagt, es gab nur einen deutschen Spieler, der gedraftet wurde von insgesamt 6 Spielern. Aber ja, das Interview war ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen, weil... Es kam nach dem Draft raus und da war zu dem Zeitpunkt schon klar, dass Nicolai nicht gedraftet wurde, sondern Köhl.
Mhm. Aber was ist jetzt, du hast das Interview auch durchgelesen. Was sagst du zu der Meinung dieses Beraters oder diesen Soccer Agencies?
Naja, also er hat ja beispielsweise die Qualität vom College-Fußball gelobt, was ja auch sein kann. Mein Problem ist halt nur, selbst wenn die Qualität vom College-Fußball besser geworden ist, der Draft wird trotzdem immer uninteressanter Jahr für Jahr, weil nur noch ein bestimmter Typ an Spielern gesucht wird und alle anderen Spieler, die dem nicht entsprechen, und das sind in der Regel die deutschen Spieler, oder nicht nur die deutschen, sondern die ausländischen Spieler, die werden nur selten gedraftet und wenn sie gedraftet werden, haben sie trotzdem kaum Chancen, A, einen vernünftigen Vertrag zu bekommen und B, dann überhaupt in der ersten Mannschaft zu spielen. Also so die, man hat sich so ein bisschen darauf angehangen, er könnte der nächste Julian Gressel werden. Ja, eben nicht, weil die Zeiten mittlerweile andere sind. Und du als internationaler Spieler es noch schwieriger hast als früher schon. Früher hast du ja auch schon immer die Probleme gehabt mit die MLS-Teams brauchen den International-Slot für dich. Das ist ja immer noch da. Und zudem ist ja noch da, dass zu viel Konkurrenz dabei ist aus der eigenen Akademie, die viel jünger sind. Darauf wird in dem Interview gar nicht eingegangen, sondern es wird einfach nur, ja, die Qualität im College-Fußball ist gestiegen und deswegen hat man gute Chancen, gedraftet zu werden. Finde ich nicht.
Ja, es ist halt Werbung gewesen. Ganz einfach. So ja, für. Ja, gut,
und er ist auch Agent. Vielleicht hat er deswegen nochmal. Er muss natürlich was Positives auch über den College-Fußball sagen. Was natürlich, also, es spricht absolut dafür, wenn du als junger Spieler jetzt U19 oder so merkst, ich komme vielleicht jetzt an der Stelle in meinem Verein nicht weiter, weiß noch nicht so richtig, was ich machen will, will aber weiter professionell oder auf sehr hohem Niveau Fußball spielen, also gehe ich in die USA, spiele an einem College Fußball und studiere zudem. Das ist eine super gute Möglichkeit, spricht überhaupt nichts dagegen. Aber den Leuten dann zu sagen, ja, und du könntest für die MLS gedraftet werden, die Wahrscheinlichkeit finde ich mittlerweile so gering, dass es kein Argument mehr sein sollte oder kein wirkliches Argument.
Aber man muss auch sagen, in dem Interview, ich glaube, wie hieß der, Nikolai? Der hat auch gesagt...
Luca Nikolai.
Genau, er hat ja auch gesagt, und was mir bei sehr vielen, auch bei uns Interviewpartnern, die wir hatten aus dem College-Bereich oder allgemein anderen Interviews mitbekommt, die gehen darüber und haben trotzdem keine Ahnung von der MLS. Die wissen nicht, die haben ja oft da keine, die verfolgen sie nicht, haben keinen Lieblingsverein. Also die gehen da hauptsächlich, denke ich, trotzdem rüber, um einfach zu studieren und professionell Fußball zu spielen und nicht mit dem Wissen jetzt, ich gehe da rüber, um in die MLS zu kommen. Das ergibt sich halt dann, wenn du gute Saison spielst, weil du eben in der U19-Bundesliga eine gute Fußballausbildung hast und das dich dann im College zu den besseren Spielern macht, würde ich einfach mal so frech sagen. Du dann eben auch schneller für den Draft verfügbar stehst. Und wenn das dann so ist, dann kommt ja auf dich dein Agent zu oder deine Agentur, mit der du dich da drüben beworben hast und sagt, yo, du könntest dich da jetzt bewerben für den Draft, dann ist die Chance da. So. Aber dann muss man auch fair sein und sagen, ja, die Chance ist nicht hoch. Klar, aber ich glaube, wenn die Spieler erstmal in die USA wechseln, ist jetzt nicht dieser Hauptgedanke, ich gehe da rüber, um in die MLS zu kommen. Weil die meisten sagen das eben auch, ja, war nicht mein Hauptgedanke oder ich wusste nicht mal, dass das geht und pipapo. Also die befassen sich da gar nicht so weit damit. Ist mir schon öfters aufgefallen.
Wollte ich damit auch gar nicht unterstellen, sondern es ist auch völlig legitim, dass sie sagen, ich wechsle jetzt erstmal in die USA, spiele auf sehr hohem Niveau Fußball und studiere, selbst wenn das der einzige Weg ist, also der einzige Weg, den sie jetzt gerade erstmal vorhaben, völlig legitim. Und wenn dann irgendwann die MLS in den Fokus kommt, ist das auch völlig in Ordnung. Und natürlich kannst du dich zum Draft anmelden, nach dem Motto, ja, wenn ich gedraftet werde, dann cool. Und wenn nicht, dann nicht. Ist ja absolut fein.
Man kann es ja nächstes Jahr nochmal probieren.
Ja, entweder das oder du
machst was
arbeitest
anderes.
Dann in dem Bereich, den du studiert hast.
Genau.
Was ich nur schwierig finde, ist, wenn ihnen von verschiedenen Seiten gesagt wird, ja, hier die ganz große Chance, Star der MLS, der nächste Julian Gressel zu werden.
Ich finde es auch interessant. Ich meine, wir hatten ja bei Lund schon bei uns zu Gast. War tatsächlich einer unserer ersten Gäste, was auch schon wieder 6 Jahre her ist. Und er spielt immer noch MLS.
Unregelmäßig, aber er spielt.
Ich meine, er hat 3 Spiele gemacht. Ich meine, und wir kannten ihn schon. Da war er noch nicht Thema in diesem Interview.
Das stimmt.
Nein, aber ihr habt wie gesagt recht. Ich meine, du gehst in die USA, um zu studieren. Und warum studierst du in den USA? Weil du ein Stipendium bekommst. Nicht mehr und nicht weniger. Danach bist du wieder in Deutschland, weil wenn du diese Erfahrung mitnehmen kannst, dann zu gehen. Wir hatten ja auch einen guten Kumpel von mir zu Gast, der auch am College war, hat zwar die Tour gespielt, aber wenn du halt einfach diese Erfahrung mitnehmen kannst, in einem fremden Land zu studieren, dann machst du das halt.
Ja.
Von daher ist die MLS zweitrangig. Außer du bist, wie gesagt, irgendjemand, der Jugend von einem Verein gespielt hat. Wie jetzt zum Beispiel der, hier, euer neuer Superstar, Vincent.
Der Kühl.
Ja.
Ja, der hat bei Leverkusen gespielt. Also U19.
Es ist, wie gesagt, nach wie vor echt witzig, dass das einfach nach der Ja, nach dem.
Nach dem Draft.
Ja, danke. Oder wird der nächste ja vielleicht eher gedraftet, weiß man ja nicht.
Ja, aber die Wahrscheinlichkeit wird ja geringer. Je älter du wirst, desto geringer ja, wird es halt.
Definitiv.
Und dann wäre es vielleicht interessanter gewesen, mit Köhl zu sprechen. Aber gut, die werden das Interview vor Weihnachten geführt haben, beziehungsweise vor dem Draft.
Ja, Nikolai war ja das, das war ja nicht Köhl.
Ja, ja, genau. Aber ja, es wäre interessanter gewesen, als mit Köhl zu führen.
Achso, ja, ja, führen, genau. Ja,
der
ja
gedraftet wurde.
Ja.
Oder aber es rechtzeitig vor dem Draft draufzubringen und nicht erst danach, wenn schon klar ist,
ja, aber
dass es nicht
trotzdem, wie gesagt, ich meine, wie gesagt, wir laden den ein, den Herrn Zanuck. Also, wir versuchen natürlich für euch, ihn einzuladen, dass wir einfach mal von Angesicht zu Angesicht über College-Fußball reden können, weil wir bemühen uns natürlich darum, für euch wie immer in der Off-Season coole Interviews zu führen, zu machen. Und da ist natürlich so einer auch mal was anderes. Wie dem auch sei. Wir machen eine kurze Pause, bisschen Überlänge, reden dann gleich über Transfers und ein paar weitere Ereignisse aus der MLS. Bis gleich auf meinsportpodcast.de.
Cary Grant spielte einen Juwelendieb in Über den Dächern von Nizza. David Niven hatte immer einen Anzug an, die hübschesten Mädchen. Sie machten coole Dinge und niemand wurde verletzt.
Und genau so wollte Surfer Jack Murphy auch sein. Ein Gentleman-Dieb wie seine cineastischen Vorbilder. Doch er hatte auch eine düstere, eine brutale Seite und die machte ihn zum Doppelmörder und brachte ihm zweimal lebenslänglich ein. Aber warum musste er trotzdem nur 17 Jahre in Haft bleiben? Die ganze unglaubliche Geschichte von Murph the Surf hört ihr bei
Tatort Sport.
Wir sind wieder zurück beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de und wir haben gerade über die eine Art der Verpflichtung neuer Spieler geredet, den MLS-Superdraft. Jetzt reden wir über die andere Möglichkeit, die ist etwas gängiger, bekannter. Ich meine, klar, in manchen Gebieten kennt man das nicht, Spieler zu verpflichten. Ich schaue jetzt mal gerade auf Köln, aber
die dürfen
ich
jetzt
in allen
wieder
anderen Städten. In allen anderen Städten.
Vielleicht können die sich ja Tipps bei Barcelona holen, wie man das macht.
Kennt man das ja.
Auch die dürfen jetzt Olmo nicht mehr registrieren.
Boah, das sind selber gemachte Probleme. Nein, also wir reden natürlich jetzt über ein paar Transfers. Ich habe einen Transfer tatsächlich, den ich vorweg nehmen möchte. Da gibt es aber noch keinen Abnehmer dafür, weil wir reden ja jetzt hier nicht über einen Spieler, sondern wir reden ja hier über den Schlüssel für das Vereinsgebäude, für alle Spieler, den kompletten Verein, der ja zum Verkauf steht. Habt ihr das mitgekriegt?
Ja.
Ich habe doch gefragt, ob wir zusammenlegen wollen.
Haben wir das nicht sogar letzte Folge kurz angesprochen?
Kann nicht sein.
Weiß ich nicht mehr.
Ja. Ich dachte ja eigentlich, irgendein reicher Amerikaner oder Kanadier kauft seiner Frau zu Weihnachten diesen Verein, aber leider doch nicht.
Ja, also, mir haben nur 10 Euro gefehlt.
Whitecaps. Ja. Die Rede ist von der Whitecaps. Ich meine, ich würde sie nicht kaufen, weil es ist wie, wenn ich irgendwie mir Aktien vom BVB kaufe. Das mache ich nicht. Deswegen bin ich da fein raus, Vincent. Einmal gerne, aber du würdest, glaube ich, auch nicht St. Louis kaufen wollen.
Doch.
Deswegen müssen wir natürlich
um sie
schauen,
wieder fertig zu machen.
Ja, um sie aufzulösen, ja, oder? Genau, Evo. Aber Vincent, bei dir ist es so, Evo kann biete bei dem, aber wir besiegen ja Vancouver. Von daher sind es ja 6 Punkte, die ich einplane jedes Jahr.
Du, die 6 Punkte holen wir gegen Seattle wieder.
Das würde ich sehen.
Aber interessant war,
war
Axel Schuster, der ja CEO und Sporting Director von den Whitecaps ist, was der dazu sagte, weil er es damit begründete, dass die Ownership Group dachte, dass das genau der richtige Moment jetzt ist, weil sie haben ihre Saisonziele, was die Tickets angeht, erreicht und hatten den Rekord an den meisten Zuschauern bei sich gebrochen. Deswegen war es jetzt ein guter Moment, den Club zu verkaufen, weil es gibt ja jetzt Verkaufsargumente.
Starr. Was für Verkaufsargumente. Wahnsinn.
Ja.
Ja, aber ich muss dazu sagen, Axel Schuster, ich kenne ihn ja noch aus Seiten des glorreichen und ruhmreichen FC Schalke 04. Ist eigentlich schon ein Abstieg für ihn, aber was will man machen? Ich meine, ich hoffe, es gibt ein gutes Ende, weil so ein Verkauf kann auch meistens mit einer Schlammschlacht umhergehen. Und ich hatte es ja vorhin, die Whitecaps sind eigentlich aktuell in Kanada, ich will nicht sagen das beste Team, aber das Team, wo eine relativ gute Jugendakademie hat.
Deswegen, die sind in Kanada das beste Team.
Ja, aber ich möchte meinen Rival nicht stärken, weil das schwächt mich.
Tja, das habe ich getan.
Danke für nichts.
Bitte.
Nein, also wie gesagt, wir schauen mal, wie das ausgeht. Wir halten euch auf alle Fälle auf dem Laufenden. Und dann gebe ich ab an Vincent, an unseren MLS-Transfer-Experten.
Wahnsinn. Ja, ich Experte bin für Transfers. Alle ich eingetütet habe. So, ja, fangen wir an. Ich lese jetzt nur die wichtigsten einfach mal vor. Da kann man ja wieder ein paar Wörter sagen. Es waren einfach wieder so immens viele Sachen. Die sollen mal alle in Ruhe Weihnachten feiern und nicht für alle wechseln, echt. Naja. fangen wir an mit einem MLS-Veteran Jacques Moore. Wechselt von Nashville zu Dallas. Via GAM, 48k circa. Ja, 28-jähriger RV. Ich glaube, für Dallas, die ja tendenziell immer eine eher jüngere Mannschaft haben, ein durchaus starker Transfer mit viel Erfahrung. War bei Nashville auch zuletzt Stammspieler mit 23 Spielen und 1671 Minuten gespielt. Von dem her würde ich sagen, guter Transfer für Dallas. Könnte sich lohnen. Genau. Weil aktuell auf der Position, wie sieht es denn bei Dallas so aus? Auf rechts außen, ja. Ja gut, ja, da spielt Jesus.
Ja gut, gegen Jesus kommt keiner an.
Nee. Und dann gibt es noch einen Herbert. Gibt es auch noch. Ein Herbert Endelay. Herbert Jesus und Jesus. Herbert. Ja, das sind starke Konkurrenz, muss man sagen. Wird nicht leicht. Sonst noch interessant ist Jeremy Ebobise wechselt ablösefrei von den Earthquakes zum LAFC. Interessanter Transfer. Er war ja für die Earthquakes schon einer der Stars im Team und auch ein wichtiger Torschütze, auch wenn die Earthquakes scheiße waren. Aber da bin ich jetzt gespannt, was da jetzt nachkommt bei San Jose, was durchaus ein wichtiger Abgang ist. Beim LAFC ist er halt jetzt nicht mehr der oder einer der Stars im Team. Dürfte interessant sein. Seine Konkurrenz ist halt eben ein gewisser Oliver Giroud, der 10 Jahre älter ist mit 37. Und dann aktuell kommt halt noch per Laie ein Mario Gonzalez zurück. Mal gucken, inwiefern man mit ihm plant. Und dann hat man halt noch aus der Academy einen Nathan Ortas, der auch schon ein paar Minuten sammeln durfte letzte Saison. Mal gucken. Ich denke mal, aber weil es der LAFC ist, die werden da bestimmt vielleicht nochmal einen Stürmer holen. Vielleicht, aber ja. Dann, habt ihr was zu dem Transfer? Ja, ihr grätscht einfach dazwischen, wenn ihr was habt.
Genau.
Unterbricht mich einfach, gut. Ariel Lassiter wechselt von Chicago zu Portland. Ja, er sammelt auch mächtig MLS-Teams mittlerweile. Ich glaube, Kai Kamara ist schon so ein kleines Vorbild von ihm. Er war jetzt schon bei der Galaxy, dann war er bei Houston, dann bei Inter Miami, dann bei Montreal, Chicago, jetzt Portland. Ist auf einem guten Weg. Ist auch, ja, gut 30, aber Kai Kamara ist ja jetzt schon bei der 40 fast. Von dem her hat er noch 10 Jahre. Dann Sam Juncker, kennt man vielleicht von Dallas. Ist da auch seit Jahren Stammspieler, wechselt zu Salt Lake, 28, Linksverteidiger, solider MLS-Spieler. Salt Lake, die ja auch immer tendenziell jüngere Teams haben, könnte das auch ein guter, erfahrener Verteidiger sein. Das war übrigens ein Trade, denn im Gegenzug wechselte von Salt Lake zu Dallas Anderson Julio. Dallas zahlte dann auch noch ein GAM von 384.000. Da Julio ja auch ein wesentlich stärkerer und interessanterer Spieler ist. Ja, da hat, denke ich, Dallas einen durchaus guten Fang gemacht. Ist ein starker Flügelspieler, war ja bei Salt Lake. Schon einer der besseren Spieler immer wieder, also genau. Das sind ganz viele Draft-Picks. Oh ja, da überraschend auch Lucas McNaughton. Der kanadische Stammspieler wechselt auch für ca. 200.000 JAM von Nashville zu DC United. DC United hat auch paar interessante Transfers auch getätigt schon. Mal gucken, ob sie sich dieses Jahr stabiler anstellen. Aber mit McNaughton finde ich Hanse schon einen sehr starken IV. Ist ja auch eher schon 29, sehr erfahren. Wie gesagt, Nationalspieler Kanadas. War ja damals bei der, war es der Gold Cup? Ich glaube, der Gold Cup war es, wo Kanada ins Halbfinale gekommen ist. Oder war es sogar Finale? Nee, Halbfinale, oder? Weiß es gerade nicht mehr. Aber da war einer der Spieler Kanadas. Dann hat DC auch Alex Bono abgegeben. Der wechselt zu New England. Mal gucken. Ich denke mal, er wird sich da aktuell duellieren mit, wen haben sie im Tor? Ich glaube, diesen Ivacic, diesen slowenischen Torwart. Mal gucken. Dann hat New England noch Tanner Basin von den Earthquakes geholt, auch ein erfahrener, solider MLS-IV, 27 Jahre. Mal gucken. Die Earthquakes verlieren dadurch auch einen Innenverteidiger Stammspieler, also die sortieren anscheinend im Kader aus. Mal gucken.
Naja. Wie sagt man das jetzt am besten? Nachdem San Jose ein bisschen bei New England geradet und gelootet hat, ist es doch schon in Ordnung, dass mal ein Spieler von San Jose zu New England geht. Es sind ja, glaube ich, in den letzten zwei Wochen, glaube ich, vier Spieler einfach mal von New England zu San Jose gegangen. Deswegen ist das eigentlich in Ordnung.
Ja, mei. Man muss sich immer ein Opfer aussuchen.
Ja, eben.
Ja, wenn man noch denkt, die Jackson Huell ist eben noch der andere, war ja auch Captain bei San Jose, sehr überraschend, ist auch zu New England gewechselt. Da bin ich auch mal sehr gespannt. New England hat auch übrigens für 2,4 Millionen Leandro Campana von Inter Miami geholt, was ich einen sehr starken Transfer finde. Dann haben sie 2,3 Millionen für einen Alassane Youssouf ausgegeben, der von Royal Antwerpen kommt, 24 Jahre, zentraler Mittelfeldspieler von Nigeria. Kann ich jetzt nichts dazu sagen, aber ist halt auch Geld. Von Fortaleza aus Brasilien für 1,7 Millionen haben sie Innenverteidiger Brian Ceballos geholt, 23 Jahre jung, von Kolumbien. Und noch für 1,7 Millionen haben sie einen weiteren IV geholt von Amor aus Frankreich, Mamadou Fofana. Kommt aus Mali, ist 26 Jahre. Also somit. Und Tim Parker von St. Louis, auch noch ein IV. Und, oh, ich sehe gerade, da haben sie noch für 6,2 Millionen Euro von den Boca Juniors geshoppt. Luca Langoni. Ah, ne, halt, der ist schon im Sommer gekommen. Oh, wieso steht er da noch drin? Der ist schon im August gekommen. Naja, gut. Aber egal, also trotzdem New England schon ordentlich zugelangt und durchaus Transfers getätigt. Also die sind ready für die neue Saison, würde ich mal sagen. Mit Caleb Porter jetzt an der Seitenlinie. Mal schauen, was der aus dem Team macht, ob er sie zurück zum Erfolg bringt. Da bin ich mal gespannt.
Warte, welcher Erfolg?
Ja, was heißt Erfolg? Aber die waren mal auf ziemlich guten Kurs vor 4, 5 Jahren. Für 2 Saisons.
Die haben mal Playoffs erreicht, ja.
Ja. Das reicht doch schon. Es Durchschnitt immer so abgehoben hochdenken wie die Red Bulls. Anne. Das fliegt dir noch alles auf die Schnauze.
Mir fliegen die ganzen Meistertitel der Red Bulls auf die Schnauze.
Stell dir vor, Kansas erreicht die Playoffs. Ich wäre der glücklichste Mensch der Welt.
Träum weiter.
Ja, ich weiß.
Und mach die Playstation aus.
Okay. Die Red Bulls haben, wenn wir schon dabei sind, ja auch Ilias Manuel, ihren brasilianischen Stürmer, verkauft an Salt Lake.
Was übrigens gut ist, weil der hat bei uns einfach nicht so gezündet, aber das kann ich jetzt schon sagen. Da kann man drauf wetten. Und das ist jetzt quasi ein kostenloser Tipp. Er wird nicht, also ich glaube nicht, dass der besonders krass bei Real Salt Lake wird, aber es wird ein Spiel geben, wo er ein Tor schießen wird. Und das wird das Auswärtsspiel von Real Salt Lake bei den Red Bulls sein. Da wird er ein Tor machen.
Perfekt.
Der Tipp war jetzt gratis.
Wettet euer Geld drauf.
Da kann man sein Geld drauf wetten, aber sowas von.
Dann Philly hat aus Brasilien Ian Glavinovic ausgeliehen. Laie, ich glaube, mit Option. 23-jähriger Innenverteidiger. Dann DC United hat ihren DP Matheus Klisch abgegeben. Der wechselt zu Atlanta. Dort unterschreibt er keinen DP-Vertrag, nur einen normalen, ist mittlerweile auch schon 34. Erfahrene Spieler. Man kennt ihn vielleicht noch aus der Zeit damals, wo er bei Wolfsburg und Kaiserslautern gekickt hat. Ich glaube, das müsste 2013, 14 rum gewesen sein, also auch schon ewig her. Genau, für Atlanta ein erfahrener Spieler. Mal schauen, ob er noch eine große Rolle spielen wird mit 34. Aber ja, wollte ich nicht unerwähnt lassen. Dann, ich glaube, wir haben es letztes Mal nur als Gerücht. Aber mittlerweile ist es auch safe, dass Alexander Hack zu den Red Bulls wechselt. Mhm. War ja zuletzt in Saudi-Arabien unterwegs. Da davor eben kennt man ihn aus seiner Zeit bei Mainz. Nun ist es offiziell. Nach Choupo-Moting, der ja auch, ich weiß nicht, hatten wir den auch schon? Naja, Choupo-Moting ist jetzt auch bei den Red Bulls. Ist mit Alexander Hack der nächste Ex-Bundesligaspieler unter Sandro Schwarz in der Fittiche. Ja, weitere Erfahrung, 31 Jahre, Innenverteidiger. Ja, mal gucken, was den Red Bulls noch defensiv zustoßen wird. Was sagst du dazu, Anne?
Ich erwarte keine Gegentore mehr in der Nachspielzeit.
Okay, gut. Kann man da auch das Geld drauf wetten?
Nee, das ist meine Erwartung. Die kann auch gebrochen werden.
Uiuiui.
Aber für das Geld erwarte ich das.
Mal gucken. Dann kommt auch ein sehr überraschender und für Orlando schmerzhafter Abgang. Facundo Torres, ihr Starspieler, ihr Young-DP-Ware, eigentlich der beste Spieler des Kaders, wechselt für 11 Millionen nach Brasilien zu Palmeiras. Tut weh für Orlando. Ich bin richtig gespannt, wen die da im Petto haben als Ersatz. Das war ja die Lebensversicherung mit 20 Toren und 7 Vorlagen in der letzten Saison. Ja, das muss man jetzt erstmal ersetzen. Mal gucken. Wenn die das nicht gescheit ersetzen, dann kann das für Orlando schon eine düstere Saison werden, glaube ich. Dann gab es einen Trade zwischen LA Galaxy und Nashville. Von Nashville zur Galaxy wechselt Sean Davis, Ex-Captain der Red Bulls.
Was übrigens interessant ist, weil der wechselte ja damals zu Nashville mit der Begründung, er will um Titel spielen. Hat er seitdem nicht? Und jetzt, nachdem die Galaxy diesen Titel bekommen hat, wechselt er rüber zur Galaxy. Wir können uns fast sicher sein, wer jetzt nicht um den Titel spielen wird.
Tja, und wer hat um den Titel gespielt? Die Red Bulls.
Ja.
Unter anderem. Und im Gegenzug zur Galaxy wechselt Gaston Brugmann, der auch MVP des MLS Cups wurde, meine ich, ne?
Ja.
Ich finde durchaus interessanter Transfer. Also ich finde ihn nicht schlecht. Also wenn Brugmann, der war jetzt nicht schlecht bei Galaxy, wenn er da weitermacht bei Nashville, würde ich fast sagen, dass Nashville vielleicht einen etwas besseren Transfer bekommt.
Denke ich auch. Also ich würde es auch so sagen.
Ja, Brugmann ist ja auch noch ein bisschen jünger. Wobei, der ist auch schon 32, ne? Wie alt ist Davis?
Davis ist 31 und...
Ja, da... tut sich jetzt viel. Aber ich würde mal sagen, Davis hat jetzt auch nicht mehr so überzeugt zuletzt.
Nee, das ist also, der stand gut im Licht sozusagen. Bei den Red Bulls ist dann rübergewechselt zu Nashville. Da gab es einfach andere Charaktere, die viel auffallender sind.
Ob man noch kennt, Linksverteidiger der Rapids, Miguel Navarro, verlässt das Team und wechselt nach Ecuador. Choupo-Moting habe ich ja schon erwähnt. Dann hat Minnesota noch einen interessanten Verkauf getätigt mit Miguel Tapias. Stamm-IV letztes und Marktwert 2 Millionen, 27 Jahre, bester Fußballalter. Die haben ihn für gerade mal 900.000 nach Mexiko zu den Chivas verkauft. Wieso auch immer so weit unter Marktwert. Vertrag war auch noch da eigentlich.
Dann Dallas-Legende Jimmy Maurer wechselt zum Rivalen nach Houston. Er wird dort auch nur Ersatztorwart sein, höchstwahrscheinlich. Aber interessanter Wechsel, dass so eine Vereinslegende bei Dallas zu Houston wechselt. Auf die alten Tage ist er schon 36. Genau. Dann interessanter Transfer, Jack Elliott wechselt von Philly zu Chicago. Ich würde sagen, Top MLS-Verteidiger, 29 Jahre, war bei Philly jahrelang die Versicherung hinten drin, unter anderem. Ich würde jetzt mal sagen, für Chicago kein schlechter Transfer. Man kann nur hoffen, dass er da hinten den Laden irgendwie zusammenhalten kann. Ja. So. Sonst, ja, Martin Caceres verlässt die Galaxy, kennt man ja auch noch aus Europa eventuell. Ehemaliger, glaub, Draft-Pick Nummer 3 vor 2 Jahren, Kip Keller, wenn wir schon bei Superdraft sind, wechselt von Cincinnati zu Minnesota. Er ist damals bei Austin gedraftet worden. Genau, und sonst...
Aber er ist ja frisch, also er ist von Austin zu Cincy quasi geschickt worden. Via Transfer war das, glaube ich. Und Cincy hat ihn direkt weitergetradet oder er wurde gedraftet zu Minnesota. Also er war quasi einen Tag bei Cincinnati. Oder? Der war schon ein Jahr.
Der hat die letzte Saison schon bei Cincinnati verbracht. Da hat er auch 16 Spiele in 820 Minuten gemacht. Also war schon okay. Und der hat auch bei Austin regelmäßig gespielt, auch ab und zu Stamm.
Ja, genau.
Also er bekommt seine Minuten. Er ist jetzt einer dieser Spieler, der vom Draft kommen. War auch, ich glaube, Pick 3 oder so. Und er ist ein Rotationsspieler, ein klassischer. Er kommt meistens von der Bank, aber ab und zu kriegt er seinen Startelf-Einsatz. Genau. Und wenn ich jetzt so überfliege, gut. San Diego. Stimmt, die hatten noch ihren Draft. Wie heißt es nochmal?
Expansion Draft,
ja, genau so. Stimmt, der war ja auch noch. Um den mal kurz anzusprechen, dort haben sie einen Deutschen gedraftet, nämlich Jasper Löffelsend, der von Colorado eben zu San Diego kommt. Von Orlando haben sie einen, den Norweger Heine Gylking Brusset gedraftet, 20 Jahre jung. Durchaus Talent, den hat Orlando vor einem halben Jahr erst für 1,7 Millionen verpflichtet, also ja, nicht schlecht. Dann haben sie von St. Louis Hoshei Kiyichima geholt, Japaner, 22 Jahre. Der wurde allerdings gleich weitergeschickt zu DC United. Dann haben sie noch von New York Thiago Andrade verpflichtet. Oder gedraftet, aber auch der wurde gleich weitergeleitet zu Toronto. Also der ist jetzt nach Kanada hochgeschickt worden. War ein kurzer Aufenthalt in der Sonne. Ja, der hat sich gedacht, oh, endlich Sonne, warmes Wetter, wird da nichts da.
Geil, Kalifornien.
Tschüss. Sonst, ja, für Anne noch schmerzhaft, Andres Reyes von den New York Red Bulls.
Ja.
Gut, der Ersatz wird wahrscheinlich dann Robin Hack sein, in dem Fall. Aber vielleicht trotzdem schmerzhaft, ist ein starker Innenverteidiger in der MLS für San Diego, ein guter Pick für den Anfang. Sie haben sich noch Anibal Godoy von Nashville geholt, kennt man, auch Veteran 34, schon ewig in der MLS, bei San Jose und Nashville ewig gespielt. Dann kennt man von
ist
der
Anibal
Bundesliga.
Ist Anibal der kleine Bruder von Hannibal?
Ja, genau der. Dann von der Bundesliga kennt man ihn noch eventuell aus seiner Zeit bei Mainz, Markus Ingvardsen, der Däne, 28 Jahre, Mittelstürmer, kommt vom FC Nordsjælland. Starke Verpflichtung, würde ich sagen, guter Stürmer. Vom LAFC haben sie noch Thomas Anschel geholt, auch Stürmer, 21 Jahre, aus Kolumbien. Dann haben sie noch Alex Meiten geholt, Engländer, halb Ami, beziehungsweise in Amerika geboren. Und sonst noch, genau, nee, so ein, ja, aus England noch ein starker, dann für Paddy McNair, wenn es jemand sagt, 29 Jahre, starker IV. Und ja, mal gucken. Torwartposition, sie haben drei Torhüter. Für mich ist da eigentlich keine Stammkeeper. Sie haben Pablo Sissinjeka, Chisei dos Santos und Jacob Jackson. Mal gucken. Sissinjeka hätte ich vor ein paar Jahren gesagt, er hat Stammpotenzial, war ja mal halbe Saison Stammkeeper beim LAFC. Aber danach ist auch nichts mit draus geworden. Mal gucken. Also sind drei Keeper. Ich denke mal, da wird noch vielleicht einer kommen. Mal gucken. Genau, das waren so die wichtigsten Transfers. Das Team von San Diego nimmt Form an. Mal gucken, was da noch so kommt die nächsten Tage. Ich habe fertig.
Ja, vielen Dank, Vincent. Ich glaube, ich habe irgendwann den Überblick verloren. Deswegen könnte ich jetzt vielleicht ein paar Transfers wiederholen. Aber ja, schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Anne, hast du noch etwas?
Zwei Kleinigkeiten oder drei Kleinigkeiten sind es. Es gibt in der MLS ein neues Stadion. Also es ist nicht wirklich neu, das Stadion gibt es schon länger. Aber es hat einen neuen Namen bekommen. Habt ihr es mitbekommen?
Ja.
Das, ehrlich gesagt, ich fand es überraschend. Ich hätte gedacht, es gäbe sehr viele Stadien in dieser Liga, die einen anderen Namen bekommen, aber nein. Die Red Bull Arena hat einen neuen Namen bekommen und heißt jetzt Sports Illustrated Stadium. Also wer noch einen neuen Ground mit neuem Namen möchte, New Jersey hat da jetzt ein entsprechendes Stadion. Die MLS Next Pro hat was Gutes gemacht, endlich mal. Mhm. Sie haben nämlich eine Kooperation mit einer Girls Academy jetzt gemacht oder mit der Girls Academy, so dass auch Mädchen künftig die Möglichkeit haben werden, im Rahmen der MLS Next Pro zu spielen. Und man auch anfangen wird, eben den Mädchenfußball dahingehend zu supporten. Genau, auch in der NWSL gibt es mehrere Transfers, die machen wir in der nächsten Folge dann mal, damit es nicht zu viel wird. Und eine Kleinigkeit gibt es aber noch aus dem Frauenfußball. Wir kennen ja alle Trinity Rodman. Ihren Vater, Dennis Rodman, kennt man ja auch. Und es gab vor kurzem ein Interview von Trinity Rodman, in dem sie übrigens ein sehr, sehr cooles Trikot trug. Und in diesem sprach sie auch über ihren Vater. Und das ist eine ganz interessante Geschichte geworden, weil sie ihn da durchaus öffentlich kritisierte, dass er im Prinzip immer nur dann da war, wenn er sie gerade brauchte, um sich quasi positiv dastehen zu lassen, wenn er mal wieder zeigen wollte, was für ein toller Daddy er ist, aber er für sie selbst aber nie da war. Dieses Interview hat recht große Kreise gezogen. Das hat dann natürlich auch Dennis Rodman mitbekommen und ein Statement abgegeben. Und dieses Statement hat genau das bestätigt, was sie kritisiert hatte. Also die beiden werden, glaube ich, kein großes, also da wird es, glaube ich, keine innige Tochter-Vater-Beziehung mehr geben. Das läuft nicht so. Aber das war's von mir.
Das war's auch, glaube ich, von mir, denn ich habe nichts mehr. Vincent hat, glaube ich, auch nichts mehr.
Ja.
Dann heißt eigentlich zum Dankesvertrag für das Jahr 2024. Es war für mich wie immer eine Ehre, regelmäßig mit euch hier zu sitzen und über die MLS zu reden. Auf das sechste Jahr, auf die MLS und bis zur nächsten Folge. Bye bye.
Feiert gut, aber ohne Böllereien.
Ich muss weg.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.